Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir am Ende dieser Legislaturperiode in einer Situation sind, wo viele Raumfahrtnationen sagen, lass uns mit den Deutschen sprechen, die haben die Technik und die Deutschen wird es deutlich länger dauern und mit den Deutschen kommen wir schneller an unser Ziel, weil die die Präzision haben und die das Wissen haben.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ErstStimme, dem Podcast für politische Bildung. Wir sprechen jeden Monat mit Menschen, die in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft was zu sagen haben oder etwas darüber zu sagen haben. Heute geht es bei uns um das Thema Weltraumpolitik. Ich bin Michael Scheppe, schönen guten Tag zusammen. Ja, der Weltraum, der scheint weit weg. Und doch wird das Thema für die neue Bundesregierung strategisch immer wichtiger. Die neue Regierung hat das Thema Raumfahrt aufgewertet, denn mit Dorothee Bär von der CSU trägt nun sogar eine Ministerin den Namen Raumfahrt in ihrem Titel. Und das politische Berlin hat Raumfahrt als Zukunfts- und als Schlüsseltechnologie definiert. Welche Rolle spielt der Weltraum für unseren Alltag? Welche Pläne hat Deutschland in Sachen Raumfahrt und wo stehen wir eigentlich im internationalen Vergleich? Darüber möchte ich in der heutigen Folge von ErstStimme sprechen. Und zwar mit einem Politiker der CDU. Er stammt aus Attendorn im Sauerland, er ist 38 Jahre alt und hat mal Arbeitsmarkt- und Personalmanagement studiert. Seit 2021 sitzt er als Vertreter des Wahlkreises Olpe-Märkischer Kreis 1 im Deutschen Bundestag. Und seit diesem Jahr ist er Sprecher für Forschung, Technologie und eben für Raumfahrt der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Die Rede ist von Florian Müller, mit dem ich jetzt in Drolshagen im Sauerland verbunden bin. Hallo, Herr Müller.
Hi.
Herr Müller, bevor wir in die Weltraumpolitik einsteigen, eine Frage, die, glaube ich, die Astronautenherzen spaltet. Sind Sie Team Star Trek oder Team Star Wars?
Ich war immer Team Star Trek und habe nie verstanden, wenn man sich mit dieser unrealistischen Star Wars überhaupt beschäftigen kann.
Ja, dann lassen Sie uns doch in die Realität gehen, über die Science Fiction hinaus. Und vielleicht erstmal eine Grundsatzfrage klären, um alle mitzunehmen. Welche Rolle spielt denn der Weltraum für unseren Alltag beim Arbeiten, im Privatleben? Es scheint so weit weg, aber ist, glaube ich, näher, als wir uns das vorstellen mögen, oder?
Ja, klar. Und ich finde es total wichtig, dass man sich das bewusst macht, weil man dann auch gleich weiß, dass es keine Raketenwissenschaft ist oder Spielerei, sondern dass es unseren Alltag prägt. Ich will mal zwei, drei Beispiele machen, wo uns Entwicklungen aus der Raumfahrtindustrie heute das Leben total erleichtern. Jeder von uns nutzt wahrscheinlich irgendeine Navigationssoftware, viele vielleicht Google Maps. Und Google Maps basiert auf GPS. GPS basiert auf einem Satellitensystem, das vor einigen Jahren ins Weltall geschossen wurde. Ohne diese Satelliten würden wir uns also deutlich schlechter bewegen können. Ich würde mal unterstellen, einige würden sich in großen Städten vielleicht gar nicht ohne GPS bewegen können.
In der Tat, ja.
Dann gibt's noch die Freiwillige Feuerwehr oder die Feuerwehr im Allgemeinen, die jeder um die Ecke hat, die hat zum Glück, Gott sei Dank, hitzeschützende Schutzausrüstung. Aber dieser Hitzeschutz, der ist mal für die Raumfahrt entwickelt worden. Und ein kleines Beispiel habe ich auch noch mitgebracht. Jeder, der in seiner Wohnung oder in seinem Haus oder wo auch immer gerade diesen Podcast vielleicht hört, der hat eine Raumfahrtentwicklung, das ist der Akkuschrauber. Der kommt ursprünglich aus der Raumfahrtindustrie und der macht vielen Haushalten, glaube ich, das Leben deutlich leichter.
Herr Müller, das muss ich Ihnen nicht erklären. Wir leben in einer Welt, die ja zunehmend von geopolitischen Spannungen, von digitalen Angriffen, aber auch von Wetterextremen ist. Unter diesen Umständen, inwiefern gewinnt das All gerade eine neue, strategische Bedeutung für Sie auch als Regierung?
Naja, im All wird natürlich einerseits möglicherweise der nächste Konflikt ausgefochten. Weil die Technik, die ich gerade beschrieben habe, GPS, aber natürlich auch viele weitere Kommunikation, ein wesentliches, Relais mit dem Satelliten im All hat. Und wenn ich eine Nation in einer kriegerischen Auseinandersetzung oder in einem Konflikt behindern will, sabotieren will, dann kann ich das auch sehr gut über Satelliten machen, indem ich die eben störe, beschädige, außer betriebssetzungsfreundlich zu formulieren. Das heißt, wir wissen sehr genau, dass sich die nächsten Auseinandersetzungen nicht mehr nur auf der Erde selber austragen werden, sondern möglicherweise auch im All. Und deshalb ist es so wichtig, gerade wo eben die Sicherheitsarchitektur, die wir so aus den 90er, 2000er Jahren noch kannten, nicht mehr intakt ist und sehr fragil wird, dass wir uns dafür vorbereiten, dass Auseinandersetzungen im Weltall stattfinden können und wir deshalb auch abgesichert sind, damit unsere Satelliten, die uns das Leben total erleichtern, dafür sorgen, dass die gut geschützt sind.
Sprechen Sie hauptsächlich über das Thema Kommunikation oder reden wir auch ein Stück weit über, ja, ich sag mal, eine militärische Nutzung des Weltalls? Weil Herr Pistorius, das wissen Sie auch, der hat angekündigt, bis 2030 35 Milliarden Euro eben in die militärische Nutzung des Weltalls zu investieren. Also, was meinen Sie genau? Ist das eine militärische Nutzung, militärisches Thema oder ein kommunikatives oder beides? Wie ist da die Bedeutung des Alls?
Wir nutzen heute ja das Weltall aus unterschiedlichen Perspektiven. Einerseits für die Wissenschaft, weil wir dadurch Daten über die Erde sammeln können, die für uns sehr, sehr nützlich sind. Einerseits über den Weltraum, aber auch beispielsweise Wettersatelliten. Kommunikation, also das heißt Kommunikationssatelliten, die nutzt natürlich auch ein Militär. Die Bundeswehr hat natürlich auch Kommunikationssatelliten. Und da wird es dann militärisch, denn wenn ich die Bundeswehr, eine andere Armee behindern will, dann attackiere ich vielleicht diese Satelliten. Ich kann aber auch aus dem Weltall heraus natürlich möglicherweise Angriffe starten. Und deshalb ist es alles drei. Es ist Wissenschaft, das ist, finde ich, der spannendste und schönste Aspekt. Es ist Kommunikation und es ist auch militärisch. Und es wird sicher in der Perspektive auch noch ein vierter Aspekt sein. Ist es eigentlich auch heute schon, das ist Wirtschaft, also wie kann ich damit Geld verdienen? Geld verdienen natürlich heute schon, indem ich die Produkte produziere, aber perspektivisch sicher auch, indem ich Rohstoffe im Weltall gewinne und dann nutzbar mache.
Bis zum Jahresende will Frau Baer ja eine fertige Raumfahrtstrategie präsentieren. Nun sind Sie auch nah dran im politischen Berlin. Was hat Deutschland vor in Sachen Raumfahrt? Was können Sie uns da für Einblicke geben?
Naja, also wir stehen jetzt erstmal vor der Situation, dass die ESA-Ministerratskonferenz im November stattfinden wird. Die ESA ist ja die europäische in Bremen, genau, einen auch wichtigen Raumfahrtort für Deutschland. Und die ESA ist ja praktisch die europäische Organisation, um Weltraum gemeinsam voranzutreiben. Und da wird etwas ganz Wichtiges passieren. Da werden die Mitgliedstaaten Projekte zeichnen. Wenn man es einfacher ausdrücken will, bedeutet das, dass die sagen, wofür sie künftig bei der ESA Geld ausgeben wollen. Für die nächsten drei Jahre. Und damit wird eben festgelegt, wie auch der inhaltliche Schwerpunkt der ESA in den nächsten drei Jahren so sein wird. Das Besondere ist, das Geld, das ein Mitgliedstaat dann dort anlegt, wenn man das so will, fließt immer 1:1 in den Mitgliedstaat zurück. Und wenn wir uns jetzt beispielsweise auf die Stärken, die Deutschland hat, zum Beispiel in der Entwicklung von Trägersystemen oder in der Entwicklung von Satelliten, Erdbeobachtung beispielsweise, wenn wir das verstärkt machen, da sind wir, man kann sagen, Weltspitze drin, dann bedeutet das natürlich auch, dass das die Politik in den nächsten Jahren hier prägen wird.
Wieso eigentlich jetzt für diese Regierung zu diesem Zeitpunkt der Schritt, das Thema Raumfahrt aufzuwerten, es als Zukunfts- und Schlüsseltechnologie zu bewerten? Sind es die geopolitischen Krisen, die, ich sag mal, die Koalitionsverhandler dazu gedrängt haben? Oder war es eh schon längst überfällig, das zu tun?
Na, ich glaube, es hat sicher was von geopolitischen Krisen, aber was total wichtig für diese Koalition ist ja die Frage, wie gestalte ich Technologie- und Innovationspolitik neu? Wir haben dieser Tage die Hightech-Agenda Deutschland der Bundesregierung in Berlin gestartet, wo die Bundesregierung gezielt in Schlüsseltechnologien investiert. Und das funktioniert immer über Wissenschaft. Und ähnlich ist das tatsächlich ja auch bei der Raumfahrt. Raumfahrt ist die Schnittstelle aus Hightech, Wissenschaft und auch internationaler Politik. Und deshalb verdient Raumfahrt eine besonders große Aufmerksamkeit. Wir sind in Deutschland, gerade auch natürlich in Nordrhein-Westfalen, in vielen Teilen dieser Technologien Weltspitze. Und wenn das dann durch ein eigenes Ministerium, durch eine eigene Ministerin vertreten wird und eine starke Stimme am Kabinettstisch hat, dann hilft uns das nicht nur, um in der Raumfahrt gut zu sein, sondern auch, um gut bezahlte Arbeitsplätze in Deutschland zu schaffen.
Herr Müller, ich habe es gesagt, Sie sind jetzt seit Mai der Sprecher für Forschung, Technologie und eben Raumfahrt der Unionsbundestagsfraktion. Was hat Sie eigentlich motiviert, das zu tun? Wollten Sie mal Astronaut werden oder wie ist es dazu gekommen?
Also ich finde Astronaut sehr spannend, aber ich glaube, das ist nichts für mich. Ich bin nämlich nicht schwindelfrei. Und bei den Kräften, die ein Körper dabei aushalten muss, kann man übrigens in Köln sich ganz gut angucken. Das wird nichts. Also da wäre ich wahrscheinlich für meine Mitastronauten kein guter Reisebegleiter, wenn ich da ständig mich irgendwie sonst was passiert mir. Ja. Nein, aber im Ernst, ich finde diesen technologischen Teil von Raumfahrt total spannend. Wir haben ja eingangs darüber gesprochen, ob ich jetzt Star Trek spannend finde oder Star Wars. Wenn man für diejenigen, die Star Trek so ein bisschen kennen, wenn man sich so überlegt, was man da damals für futuristische Sachen kennenlernte in den 90er Jahren, irgendwelche Bildschirme, auf die man draufdrücken konnte, irgendwelche Tablets, auf denen man lesen konnte und Scanngeräte. Und verrückterweise sind zumindest diese Sachen ja alle Realität geworden. Am Beamen arbeiten wir noch. Aber das heißt ja eigentlich im Umkehrschluss, Raumfahrt hat einerseits eine gewisse Faszination, aber andererseits einen hohen technologischen, ja man könnte sagen, katalysierenden Aspekt für unseren Wirtschaftsstandort und daran mitzuwirken und dafür zu sorgen, dass wir daran besser werden, das finde ich total spannend.
Nun werden Sie vermutlich nicht der nächste Mann auf dem Mond sein, wenn ich Ihnen richtig zugehört habe. Der letzte, es ist ja auch schon lange her, es war 1972 und ich habe irgendwie den Eindruck, dass globalen Wettrennen entstanden ist, wieder auf den Mond zu kommen. Und die Ministerin, Frau Baer, die hat den Mond ja sogar als achten Kontinent bezeichnet, als einen Zukunftsraum, der ganz dringend erobert werden müsse. Ist also eine neue Mondfahrmission, ich sag mal, mehr als Symbolpolitik?
Ja klar, also da wird aktiv dran gearbeitet. Die NASA ist dabei, das voranzutreiben. Und wenn die NASA fliegt, dann fliegt die NASA niemals ohne Produkte aus Deutschland, weil das Antriebsmodul, das eine NASA-Kapsel in das Weltall bringt, das oder im Weltraum bewegt, das kommt in der Regel aus Deutschland. Und deshalb wird da hart daran gearbeitet. Wir haben als Bundesregierung oder als Deutschland insgesamt eigene Projekte, um beispielsweise Mondländer auch voranzutreiben. Also das Thema Mond ist prägend, weil es einerseits eine Zwischenstation sein kann, um weitere Teile des Weltalls zu erkunden, aber auch, weil dort im Zweifel Rohstoffe liegen können, die für uns sehr interessant sind.
Wenn man sich die Ankündigungen anschaut, wollen die USA schon 2027 wieder einen Menschen auf den Mond bringen, die Chinesen bis 2030. In Europa ist es eher aus meiner Beobachtung eine vage Hoffnung, ein Plan, das womöglich bis 2030 zu schaffen. Wird Europa da von anderen Supermächten abgehängt?
Das würde ich nicht sagen. Wir sind ja in einer guten Kooperation, mindestens mal mit der NASA, habe ich ja gerade bei der Technik beschrieben. Und das ist dann natürlich auch Aufgabe der ESA, die immer einen Teil einer solchen Mission auch mitfinanziert, dass dann über diese Mittel auch ein europäischer Astronaut oder eine europäische Astronautin mit zum Mond fliegt. Und dann ist es Sache der ESA, darüber zu sprechen, aus welchem Mitgliedstaat die Person kommt. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn das jemand aus Deutschland ist.
Ja, wir werden das beobachten. Was ich gerade spannend fand, Herr Müller, ist das Thema Kooperation. Ich muss Ihnen das nicht erzählen. Die Diskussion, die es gerade gibt über europäische Souveränität in allen möglichen Bereichen, die nimmt ja zu. Zum Thema Raumfahrt, inwiefern muss denn Deutschland, muss Europa da souverän werden? Oder geht's am Ende vielleicht gar nicht ohne Kooperation mit den Chinesen, mit den Amerikanern? Wie ist Ihr Blick darauf?
Ich glaube, wir haben in Deutschland und in Europa schon sehr, sehr viele Stärken. Und die können wir sicher ausbauen. Stand heute kooperieren wir viel. Viele Dinge, die Europäer ins All bringen wollen, also Satelliten, die werden einerseits mit dem deutsch-französischen Rakete Ariane, Ariane 6, ins Weltall gebracht, aber natürlich auch vieles über SpaceX. Es schadet nie, wenn es einen gesunden Wettbewerb gibt. Einerseits ist das für den Preis gut und andererseits ist es, ich formuliere es mal positiv, wenn bei jemandem was nicht funktioniert, auch gut, wenn es weiterhin von einem Wertepartner ein Produkt gibt, eine Rakete gibt, die einen Zugang zum All sicherstellt. Und da will ich jetzt gar nicht darüber sprechen, dass es vielleicht mit den Amerikanern mal nicht so gut klappt. Ich glaube, es tut uns insgesamt gut, wenn wir da technologisch starke Partner sind, die sich gut ergänzen, die im Zweifel aber auch das auffangen können, was der andere vielleicht mal gerade nicht machen kann.
Was ich beobachte, Herr Müller, und auch ganz spannend finde beim Thema Raumfahrt, sind ja private Unternehmen, so wie SpaceX von Elon Musk oder eben Blue Origin von Jeff Bezos. In Deutschland haben wir auch ein paar, wie nennt man die, New Space Startups, ISO Aerospace zum Beispiel. Ist es eigentlich gut, dass es die gibt, oder sollte das eher, ich sag mal, eine Aufgabe von staatlichen Unternehmen sein? Wie sehen Sie das?
Nee, ich glaube, das ist gut, weil wir haben jetzt auch ein Kulturwandel, kann man sagen. Also die ISS, die Internationale Raumstation, die ist ja rein staatlich organisiert und finanziert worden und ins Weltall gebracht worden. Die Nutzungsdauer, die läuft jetzt zum Ende des Jahrzehnts aus. Und jetzt schon sprechen wir natürlich intensiv mit der NASA, wie die Nachfolgeorganisationen, wie die Nachfolgeprodukte sein können. Und der Stand der Diskussion ist jetzt so, dass es unterschiedliche Raumstationen dann geben wird für unterschiedliche Zwecke. Natürlich viel Wissenschaft. Und das wird privat organisiert werden. Und deshalb ist dieser Punkt, dass es auch private Raumfahrtunternehmen gibt, sprich private, ich nenne es mal so, Raketenhersteller, gut. Am Ende muss es natürlich einen Markt geben. Deswegen muss man mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber erstmal, dass wir diese Technologie entwickeln, dass international eine große Bereitschaft besteht, in diese Technologie und in diesen Geschäftsidee, die da entwickelt wurde von den genannten Unternehmen, ESA Aerospace zum Beispiel, zu investieren, das ist eine super Sache. Und wie es sich dann weiterentwickelt, ob das eine Unternehmen in dem anderen vielleicht mal aufgeht oder, das muss man sehen. Aber erstmal können wir als Staat, glaube ich, sehr, sehr stolz darauf sein. Und ich bin auch dafür, dass wir das weiter unterstützen, damit wir diese Technologie, die hier entsteht, dabei helfen, laufen zu lernen.
Was kann der Staat denn tun, um, ich sag mal, deutsche Startups zu fördern, die in diesem Bereich aktiv sein wollen?
Ja, also einen Weg habe ich ja gerade schon beschrieben, die ESA-Ministerratskonferenz. Da kann man natürlich beispielsweise sagen, dass wir uns um dieses Themenfeld, ich nenne es jetzt mal Micro-Launcher, verstärkt kümmern wollen, dass wir in diesem Bereich investieren wollen, damit diese Unternehmen sich weiterentwickeln. Das ist eine Option. Man kann natürlich bei den bestehenden Programmen, die wir in Deutschland haben, wie Innovation, wie Startups gefördert werden, auch nochmal ein bisschen stärker reingehen. Deswegen haben wir als Koalition, aber natürlich auch die Bundesregierung, da intensiven Kontakt, um dann immer zu schauen, wie kann man Wissenschaft, wie kann man Hightech und wie kann man Startups dabei helfen, sich entsprechend zu entwickeln. Aber um nochmal auf die Frage einzugehen, ein konkretes Programm, wie man Raumfahrt hilft, ist natürlich, das sind die Projekte der ESA. Dann gibt es aber auch natürlich noch einzelne Projekte, die beispielsweise über das DLR, also das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, entwickelt werden. Und dann gibt es klassische Förderprogramme, die Startups, die Technologieunternehmen dabei helfen, ihre Innovationen weiterzuentwickeln.
Wenn wir schon bei Startups sind, Sie haben eben schon das Thema Wirtschaft angesprochen. Und klar, der Weltraum ist auch ein riesiger wirtschaftlicher Markt. Es gibt da ein paar interessante Zahlen, zum Beispiel von Beratern von Roland Berger, die im Auftrag des Bundesverbandes der deutschen Industrie mal den Markt beziffert haben. Die gehen von rund 500 Milliarden aus und sagen, 2040 könnte er sogar auf 2 Billionen Euro ansteigen. Eine riesige Zahl. Inwiefern kann denn die deutsche Wirtschaft davon profitieren?
Also man muss sich so ein bisschen die Strukturen ansehen. Ich habe ja vorhin dieses Antriebsmodul für die NASA-Kapseln, das ESM, European Service Modul, erwähnt. Das wird in Bremen gebaut. Und für dieses Modul, na, da gibt es über 1000 Zulieferer in Deutschland, also aus dem Mittelstand. Und das heißt, es profitieren nicht nur 2-3 große Raumfahrtunternehmen von den Produkten, die wir für die Raumfahrt einsetzen, sondern der Mittelstand und damit die breiten Teile der deutschen Wirtschaft profitieren. Und wenn wir also jetzt mehr in Raumfahrt machen, ja, wir wollen ja bei der ESA-Ministerratskonferenz auch gerne mehr Geld investieren, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Wir haben schon über das Geld, das der Verteidigungsminister einsetzen will, gesprochen. da ist mir natürlich total wichtig, dass das dann hinterher mindestens an europäischen, aber am liebsten natürlich in deutschen Projekten mündet, damit nicht nur einige wenige profitieren, sondern wir eben über diese Zuliefererstrukturen im Mittelstand, der eben total innovativ ist, der eine hohe Präzision hat, also eine total wichtige Qualität mitbringt, die gerade in der Raumfahrt, wo es um Sicherheit geht, sowohl für Produkte, also Satelliten, die man in die Welt bringt, natürlich genauso wie für die Crews essentiell ist. Und da können wir, glaube ich, als Team Deutschland, wenn man das so nennen will, einen echten Mehrwert liefern.
Nun hat ja Team Deutschland, insbesondere die Autoindustrie und da vor allem die Zulieferer, so ihre Probleme. Was man aber dann bei all der bei den Problemen nicht abstreiten kann, dass wir ja schon ein spezielles, ich sag mal, Ingenieurs-Know-how haben. Ist das vielleicht auch, wo das ein oder andere Unternehmen wechseln könnte und den Fokus statt auf Auto mehr auf Raumfahrt legen könnte? Oder ist das zu illusorisch?
Ich halte das nicht für ausgeschlossen. Das muss jedes Unternehmen für sich entscheiden. Ich sehe positive und negative Aspekte dabei. Einerseits kann man, glaube ich, mit Raumfahrtprodukten ein gutes Geld verdienen. Andererseits sind die Stückzahlen natürlich viel geringer als bei Autos. Ja, wenn ein Automobilhersteller im Sauerland Produkte für seine Autos bestellt, dann bestellt er nicht 10 Autotüren meinetwegen, sondern Tausende. Und so sind natürlich die Auslastung der Werke und so braucht man natürlich auch das Personal. Das heißt, wir sprechen über viel, nicht mehr Großserien, sondern Kleinserien. Das muss man sich überlegen. Ich glaube aber, dass dieses Qualitätsversprechen, das der Mittelstand gibt, da eine sehr, sehr große Pluspunkt ist, also dabei helfen kann, dass auch künftig der Mittelstand in Deutschland sich mehr mit Raumfahrt beschäftigt. Und es ist natürlich so, diejenigen, die früher oder bislang Zulieferer im Automobilbereich sind und sich dann aus den unterschiedlichen Gründen verändern wollen, die haben natürlich schon viel mit Regulatorik zu tun gehabt. Also die müssen den strengen Qualitätsanforderungen eines Automobilherstellers entsprechen. Die haben viele Vorgaben, was die Zulassung von Autos angeht. Das heißt, die Qualitätsvorgaben, die man in der Raumfahrt hat, da können sie sich hoffentlich dann auch gut dran anpassen, weil sie eben schon Erfahrung in diesem Bereich haben. Das sind gute Voraussetzungen. Insofern muss das jedes Unternehmen für sich entscheiden, aber das muss man anerkennen. Ja, zurzeit erleben wir eine Transformation in der Automobilwirtschaft, wo wir gemeinsam daran arbeiten müssen, dass wir viele Arbeitsplätze sichern können.
Nun haben wir von dem großen Potenzial gesprochen, aber um daran teilhaben zu können, muss auch investiert werden, muss Geld ausgegeben werden. Und wenn man in den Haushaltsentwurf für 2026 schaut, findet sich statt der versprochenen 1,6 Milliarden Euro nur noch 282 Millionen Euro für das Thema Raumfahrt. Und wenn man sich in der Branche umhört, ist da dann von einem, Zitat, fatalen Signal die Rede. Herr Müller, ist Raumfahrt also dann doch nicht mehr so wichtig, wie wir besprochen haben?
Ja, also ich habe die Stimmen auch vernommen. Ich bin zuversichtlich, dass die Stimmen ein bisschen zuversichtlicher werden, wenn wir die Haushaltsberatung abgeschlossen haben. Da ist uns in der Koalition, CDU, CSU und auch der SPD, wichtig, dass wir uns stärker um die Raumfahrt kümmern. Die Strukturen sind auch jetzt in der Übergangsphase ein bisschen unübersichtlich gewesen. Und wir haben uns auch darauf verständigt, dass wir für die ESA, wir haben jetzt schon mehrfach drüber gesprochen, künftig ein bisschen mehr Geld gerne in die Hand nehmen wollen. Ich glaube, wir sind jetzt in der Situation, die dazugehört. Klappern gehört zum Geschäft, wie man so sagt. Am Ende wird das eine Legislaturperiode sein, bei der die Branche sehr zufrieden sein wird.
Sie haben gesagt, das muss sich noch ein bisschen zurechtruckeln. Nun gab es in den vergangenen Wochen und Monaten ja auch ein Kompetenzgerangel beim Thema Raumfahrt zwischen Wirtschaftsministerium und Forschungsministerium über Zuständigkeiten. Bleibt die Bundesregierung so ein bisschen hinter ihren eigenen Ansprüchen zurück im politischen Alltag, was das Thema Raumfahrt angeht?
Nein, das würde ich überhaupt nicht sagen. Also es gab schon, das stimmt, intensive Gespräche darüber, welche Aufgaben künftig im Forschungsministerium liegen und welche im Wirtschaftsministerium verbleiben. Da hat Raumfahrt aber ehrlicherweise nie eine Rolle gespielt. Sowohl das Wirtschaftsministerium als auch das Verkehrsministerium, die waren dabei immer klar, dass die Verantwortlichkeiten für Raumfahrt in das neue Raumfahrtministerium übergehen. Gab einzelne Punkte, wo dann nochmal ein bisschen gesprochen wurde. Das war jetzt zum Beispiel die Frage, gehört der Deutsche Wetterdienst denn nun zur Raumfahrt oder nicht? Aber die Grundfrage, dass die Zuständigkeit für Raumfahrt im Raumfahrtministerium liegt, darüber ist nicht gestritten worden. Und seit Tag 1 der Beginn der Arbeit dieser Bundesregierung arbeiten diejenigen, die bislang im Wirtschaftsministerium für Raumfahrt zuständig sind, auch für die Raumfahrtministerin Dorothee Bär.
Lassen Sie uns doch von Berlin ins schöne Sauerland gehen und vielleicht über die Rolle von Nordrhein-Westfalen am Ende dieses Podcasts noch sprechen. Wie wichtig ist NRW für Deutschland und für Europa, was Raumfahrt angeht?
Ja, also ich glaube, man darf als NRW, wir sind ja immer bescheidener, der eine oder andere macht immer große Pressekonferenzen und hat auch gerne mal eine Raumfahrtjacke an, aber ich glaube, wir sind da so der bodenständige Standort, über den, an dem man nicht vorbeikommt und ohne den vermutlich nichts fliegt. Wir haben große Forschungsstandorte mit exzellenten Universitäten, Hochschulen in Nordrhein-Westfalen, aber wir haben natürlich auch mit dem DLR, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, den entscheidenden Player, zu dem auch die Deutsche Raumfahrtagentur gehört, der eben die wesentlichen Entscheidungen für die Raumfahrt in ganz Deutschland trifft. Das heißt, man muss einfach sagen, ohne NRW bleibt vermutlich der Weg ins All verschlossen.
Das hat auch Henrik Wüst gesagt, der NRW-Ministerpräsident. Der Weg ins All führt in Zukunft über Nordrhein-Westfalen. Warum genau?
Naja, einerseits, weil eben die Technik hier wesentlich mitentwickelt wird. Wir ein, zwei Standorte nennen, die RWTH in Aachen, die ist natürlich extrem stark. Ja. Und in Köln haben wir einfach einen total wichtigen Standort. Da werden beispielsweise die Astronauten, die für Deutschland mal ins All wollen, trainiert. Das heißt, es kommt aus Nordrhein-Westfalen kommen wichtige Teile der Technik. In Nordrhein-Westfalen werden die Astronauten in wesentlichen Teilen mit ausgebildet. Und wir haben diejenigen, die, wie soll ich sagen, die Raumfahrt für Deutschland, aber auch Teilen für Europa mitorganisieren. Die sitzen in Bonn und in Köln. Das heißt, wenn man Raumfahrer werden will, wenn man sich mit Raumfahrt beschäftigen will, kommt man an Nordrhein-Westfalen nicht vorbei.
Lassen Sie uns nach vorn blicken, Herr Müller, vielleicht ans Ende der Legislaturperiode, wenn wir uns da nochmal verabreden würden für einen weiteren Podcast. Wo würde dann Deutschland stehen beim Thema Raumfahrt? Abgehängt oder doch führend?
Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir am Ende dieser Legislaturperiode in einer Situation sind, wo viele Raumfahrtnationen sagen, lass uns mit den Deutschen sprechen, die haben die Technik und die Deutschen wird es deutlich länger dauern und mit den Deutschen kommen wir schneller an unser Ziel, weil die die Präzision haben und die das Wissen haben. Diese Situation haben wir heute schon und wenn wir jetzt die richtigen Entscheidungen treffen, werden wir in diesem Bereich mindestens schwer zu ersetzen, vielleicht sogar unersetzlich.
Nun fließen viele Milliarden in das Thema Raumfahrt und keine Ahnung, wenn man sich hier vielleicht in Düsseldorf auf der Straße rumfragen würde, wird der ein oder andere wahrscheinlich sagen, meine Straßenbahn kommt ständig zu spät, es gibt zu wenig Busverbindungen. Haben wir nicht irdische Probleme genug oder sollten wir doch so viele Milliarden ins Weltall schießen?
Teil die beschriebenen Probleme total. Aber was ich für total falsch halten würde, wäre, eine Bundesregierung oder Politikerinnen und Politiker, die sich nur mit dem Hier und Jetzt beschäftigen und nicht darüber nachdenken, was morgen ist. Und wir haben zu Beginn des unseres Gespräches ja über die Potenziale von Raumfahrt gesprochen. Und ein wesentliches Potenzial ist ja einerseits das Thema Sicherheit und andererseits Wertschöpfung, also Geld verdienen. Und ich finde, wir haben in den letzten Jahren insgesamt in der Politik, vielleicht auch in der Gesellschaft, sehr viel darüber gesprochen, wie wir leben wollen, aber viel zu wenig wovon. Und Raumfahrt ist, glaube ich, ein kleiner Teil oder ein Teil der Antwort auf das Wovon, weil wir damit auch künftig Geld verdienen können und weil damit der Mittelstand, viele Unternehmen in Deutschland neue Aufträge generieren können und damit gut bezahlte Arbeitsplätze generieren.
Das sagt Florian Müller, der Sprecher für Forschung, Technologie und Raumfahrt der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, hier bei uns im Podcast Erststimme. Herr Müller, ganz vielen Dank für die Zeit und Ihre Einblicke.
Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht.
Und das war's auch schon wieder mit der Erststimme. Die nächste Ausgabe, die erscheint Anfang Dezember. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie doch unseren Podcast in Ihrer Streaming-App. Ich bin Michael Scheppe, Ihnen eine gute Zeit.